Radio Free FM, die Plattform, ist immer die Sendung für besondere Themen. Themen, die es zu dienen, ausführlich behandelt zu werden. Eine komplette Stunde Gespräch mit Musik zwischendrin. Mein Name ist Fabiano und bei mir heute zu Gast ist Tom Schuler, Historiker aus Ulm. Hallo Tom.
Hallo Ulm.
Das Thema für heute ist ein Herr, ich habe es gerade vorhin schon angekündigt, es geht um einen Herrn, der vor 200 Jahren etwas Spektakuläres versuchte und spektakulär gescheitert ist, denn er versuchte über die Donau mit einem Gleitschirm zu springen. Die Sprache ist von Albrecht Ludwig Böblinger, aber was der Herr eigentlich noch so außenrum gemacht hat, das möchten wir in der kommenden Stunde rausfinden. Tom, wann haben wir uns zuletzt getroffen? Ich glaube, es war ziemlich warm im Studio hier.
Es war irgendwann so vor 2-3 Monaten.
Da sprachen wir über Napoleon, als er vor Ulm stand. Und dann sind wir drauf gekommen, eigentlich, das ist auch noch so ein Thema, das wir eigentlich mal ausführlicher behandeln sollten hier bei FreeFM. Wie intensiv hast du dich mit dem Herrn Böblinger beschäftigt?
Also ich habe mich mit dem Ulm der napoleonischen Zeit intensiv auseinandergesetzt. Und Böblinger hat definitiv in napoleonischer Zeit gelebt. Zwischen 1770 und gestorben ist er 1829. Und die Quellen, die es über ihn gibt, sind leider nicht so viele. Aber die es gibt, die finde ich ziemlich spannend.
Ja, und damit bin ich mir sicherlich, dass das auch wieder eine sehr interessante Sendung die kommende Stunde wird. Aber wie gesagt, auch da Musik gehört mit dazu. Das hier sind Whitest Boy Alive mit 1517. Die Plattform bei FreeFM auf 102,6 und es geht auch um eine Person, die in Ulm gelebt und gewirkt hat, nämlich Albrecht Ludwig Böblinger. Bei mir hier zu Gast Tom Schuler. Tom, du hast dich ein wenig intensiver mit Böblinger beschäftigt, da er auch in der napoleonischen Zeit gelebt hat und auch wohl seine Familie. Ist er eigentlich ursprünglich Ulmer gewesen?
Böblinger ist in Ulm geboren am 24. Juni 1770 als siebtes Kind einer sehr angesehenen Ulmer Bürgerfamilie.
7. Juni als siebtes Kind.
Als siebtes Kind, ja, früher war das normal, da haben die Leute viele Kinder gehabt.
Eine Bürgerfamilie, also so Mittelstand.
Mittelstand, angesehener, also Ulm war ja Reichsstadt, da war das Bürgertum der tragende Stand und es war eine durchaus angesehene Familie. Also nicht irgendwie so ein kleiner Handwerker schon, sondern schon gehobener Mittelstand.
Weiß man mehr über seine Familie? Gab es vielleicht auch dann mit der Zeit ähnlich einflussreiche Geschwister oder lässt da die Geschichtsschreibung nicht so viel Rückschlüsse zu?
Ja, sein Vater war, also Ulm war Reichsstadt bis 1802 und Böblingers Vater war Verwalter, Oberaufseher im reichsstädtischen Zeughaus, also gar nicht so weit weg von hier. Das war die reichsstädtische Waffenkammer und dadurch hat er bereits als Kind, als kleiner Bub schon ziemlich früh Berührungspunkte mit technisch anspruchsvollem Gerät gehabt.
Und seine Geschwister, weiß man nichts.
Ich kann ja nicht so viel. Mit seinen Geschwistern habe ich mich nicht beschäftigt.
Okay. Sein Vater, also er hat dann, hat sein Vater hat ihn da dementsprechend geprägt oder war seine Vaterrolle auch so, dass es so war, okay, er wollte irgendwas ganz anderes für seinen Sohn und er sollte gar nichts Technisches machen. Weiß man da was?
Also sein Vater ist schon ziemlich früh gestorben, leider muss man sagen, 1783, da war Böblinger 13. Und dann hat die Mutter natürlich wieder geheiratet, weil das ging früher als Frau nicht. Sie konnte ja rein wirtschaftlich die Kinder gar nicht durchbekommen, ohne dass jetzt irgendwie halt jemand Geld reinbracht hat. Hat also wieder geheiratet und dann musste der kleine Böblinger auf Anweisung vom Stiefvater eine Schneiderlehre machen. Also er hätte eigentlich lieber Uhrmacher gelernt.
Dann wäre doch was Mechanisches.
Ja, was Mechanisches und dann wäre er noch tiefer in diese Profession hineingewachsen.
Bis zu seinem wievielten Lebensjahr war dann Böblinger in Ulm? Er war ja nicht sein ganzes Leben in Ulm.
Also kurz nach seinem leider gescheiterten Sprung ist er mal kurz verschwunden, um dem empörten Mob zu entkommen. Aber sonst hat er Zeit seines Lebens, bis auf seine Wanderjahre natürlich als Lehrling, in Ulm gelebt und gearbeitet.
Ja, seine Wanderjahre dann als Schneiderlehrling. Schneider, war das etwas für ihn, mit dem er was anfangen konnte? Oder war er eigentlich nicht so wirklich der mit Nadel und Faden umgehen konnte?
Also er hat, das muss man auch ganz klar sagen, 4 Jahre vor der Zeit seine Meisterprüfung abgelegt. Das war für die damalige Zeit absolut ungewöhnlich. Und es zeigt schon auf eine gewisse Weise sein besonderes Talent.
Also er wusste, was er machte da. War er aber glücklich damit?
Nein, aber er war erfolgreich. Also seine Schneiderei war sehr frequentiert und es war ihm zu wenig. Er hat also jetzt neben dem Schneiderhandwerk hat er Erfindergeist an den Tag gelegt, hat Erfindungen gemacht. Er hat 2- und 4-sitzige Schlitten und Kinderwagen erfunden und verkauft. Und dann ist 1807 was ziemlich Spannendes passiert. Da hat man vor dem Klöcklertor in der Nähe vom heutigen Hauptbahnhof Verteidigungsanlagen gesprengt, auf Befehl Napoleons abgetragen. Und da ist ein Brocken Stein so weit in die Stadt reingeflogen, der hat einem Ulmer, dann einem Stadtsoldaten tatsächlich das Bein abgeschlagen, dieser Steinbrocken. Und daraufhin hat Berblinger für diesen beinlosen Soldaten eine wohldurchdachte Beinprothese erfunden. Also bis dahin waren hölzerne Stelzen üblich und der Berblinger hat jetzt ein ziemlich wohldurchdachtes Gehgerät mit einem mechanischen Streckgelenk erfunden. Der Leiter von der heutigen Orthopädie in Ulm hat gesagt, wörtlich, dass dieses Gerät bis heute als Grundlage für Beinprothesen gilt.
Und das schon über 200 Jahre. Das war ja noch vor seinem Sprung.
1807, ja, das sind dann 204 Jahre. Vor 204 Jahren.
Okay, da muss man schon sagen, das ist eine bahnbrechende Erfindung, kann man so sagen.
Er hat dann auch natürlich und verständlicherweise versucht, daraus Profit zu schlagen, hat bei der bayerischen Regierung in München, Ulm war bayerisch, eine schriftliche Eingabe gemacht, damit mit dieser Erfindung im Königreich Bayern werben zu dürfen. Und es wurde aber leider ohne nähere Begründung vom bayerischen Staatsministerium abgelehnt.
Okay, zu dieser Erfindung möchte ich nachher noch ein bisschen mehr wissen, beziehungsweise werden wir sicherlich nochmal drauf zu sprechen kommen. Berblinger, insgesamt jetzt im Nachhinein ja schon eine tragische Figur. Bis zu seinem Sprung war das aber so in der Stadt Ulm nicht absehbar, oder?
Nein, überhaupt nicht. Also er war in der Mitte seines Lebens, 40, 41 war er im Jahr 1811. Er war auch erfolgreich in seinen Erfindungen. Seine Schneiderei war sehr gut besucht. Die Auftragsbücher waren voll. Aber dieser gescheiterte Sprung, der hat ihm schon sowohl von seinem Ruf als auch seelisch einen solchen Schlag versetzt, von dem er sich sein ganzes Leben lang nach allem, was man weiß, nie wieder erholt hat.
Aber du sagtest ja gerade schon, die Geschichtsbücher lassen nicht allzu viele Rückschlüsse zu, aber ich glaube, das kann man definitiv sagen. Ein bisschen mehr über sein Leben, wie es dann zu diesem Sprung kam und wie er eigentlich aufs Fliegen kam, dazu mehr im Laufe der Sendung. Nun jetzt wieder mal ein wenig Musik von Beach House, nämlich Used to Be. Die Plattform bei FreeFM. Mein Name ist Fabiano, mein Gast ist Tom Schuler, Historiker aus Ulm. Und wir unterhalten uns über einen der wohl berühmtesten Ulmer, nämlich dem Flugpionier Albrecht Ludwig Berblinger. Wir haben gerade nochmal nachgerechnet, mit 21 hat er seine Schneiderlehre bzw. seinen Meister in der Schneiderei abgelegt, deutlich früher als die meisten seiner Alterskollegen, war dann erfolgreicher Schneider und hat sich aber auch auf viele andere Dinge konzentriert. Eben zum Beispiel Prothesen bauen, entwickeln oder er hat, glaube ich, alles möglich gemacht. Ich glaube, das war so einer, der immer wieder irgendeine Idee hatte und die hat er dann umgesetzt oder hat zumindest versucht, sie umzusetzen, oder?
Ja, da verwende ich jetzt ganz gerne die Worte von unserem OB war ein schwäbischer Tüftler, ein Handwerker mit Visionen und ein Pionier der Luftfahrtgeschichte, sagte er.
Ja.
Und das war er nach allem, was man weiß, so definitiv.
Mit 21 hat er sich vielleicht schon mit dem Fliegen beschäftigt, man weiß es nicht genau. Gibt es da irgendwie so einen Punkt, an dem man sagen kann, ab da hat er wirklich sein Interesse für die Fliegerei gefunden oder war das so eine längere Entwicklung?
Also dieser Traum der Menschheit in die Lüfte zu erobern, der geht ja auf die Antike zurück. Ikarus, dieser Mythos, der ja dann verbrannt ist, der Sonne zu nahe gekommen ist. Und ja, dann war ja das dunkle Mittelalter. Die Kirche, die war ja da ganz entschieden dagegen, gegen solchen menschlichen Über- und Hochmut. Und dann ist es aber den Brüdern Montgolfier 1783 gelungen, zum ersten Mal mit einem Heißluftballon in die Luft zu steigen. Eine absolute Weltsensation und ab da wussten die Menschen, aha, es geht doch. Und dann ging es auch ziemlich Schlag auf Schlag, nämlich 1808 hat in Wiener ein Uhrmacher, was ja Erblinger verwehrt geblieben ist, der Uhrmacher Jakob Degen, einen Flugapparat erfolgreich getestet. Und dieser Flugapparat, der hat aber vom technischen Prinzip ganz anders funktioniert wie die Maschine von Börblinger. Und deshalb war es auf keinen Fall so, wie später oftmals behauptet worden ist, dass die Maschine von Börblinger ein bloßes Plagiat von dem Flugapparat Degens war, sondern es war schlicht und einfach eine eigene geistige Leistung.
Soweit ich weiß, war ja der von Degen, der Flugapparat, tatsächlich mit aktiven Flügeln, so dass die tatsächlich durch eigene Kraft hätte in die Luft steigen sollen, die Maschine, glaube ich. Und beim Börblinger war es eher Gleiten. Oh, ich sehe schon, Tom stimmt dem Ganzen nicht ganz zu.
Okay. Also es war vollkommen richtig, also der Flugapparat von Degen, der hat links und rechts am Arm gebunden zwei Flügel gehabt und bei dem Apparat von Börblinger, da ging es um Gleiten. Er hat seinen Apparat auch mehrfach, nach allem, was man weiß, erfolgreich am Michelsberg getestet.
Oh ja. Über mehrere Jahre hat er sich sicherlich damit beschäftigt und ist dann schlussendlich dann doch in die Mühlen der Politik geraten. Das war eigentlich, glaube ich, auch ursprünglich gar nicht so seine Idee, oder?
Also wenn Börblinger seinen Apparat am Michelsberg getestet hätte, dann hätte er funktioniert aufgrund der Luftströmungsgesetze, die man heute kennt, aber natürlich vor 200 Jahren noch nicht kannte. Du sagst vollkommen richtig, die Politik, die große Politik hat dann wahrscheinlich auch ohne es zu wollen einen fetten Strich durch diese Rechnung gemacht, nämlich es war bereits angekündigt, für Mitte 1811 diesen Flugapparat zu testen am Michelsberg, sollte das geschehen. Und jetzt ist aber Ulm durch einen Federstrich Napoleons an Württemberg gekommen im Jahr 1810. Und jetzt hat der württembergische König sich angekündigt für einen Antrittsbesuch in seiner neuen Stadt, der neuen Perle seiner Krone. Und da wollten natürlich die Oberen der Stadt Ulm ihrem neuen König etwas Besonderes bieten. Und deshalb ist man jetzt auf den Börblinger zugegangen und hat ihm gesagt, flieg doch vor dem König über die Donau vor großem Publikum. Und Börblinger war natürlich auch nicht unempfänglich für Schmeichelei und Ehre und hat dem zugestimmt.
Nun, die restliche Geschichte ist ja inzwischen durchaus bekannt. 200 Jahre hat sich das Ganze eben dieses Jahr gejährt. Und nun ja, Tom, sag's uns bitte nochmal, wie ging's aus?
Oh, es ging hochdramatisch aus. Er ist in die Donau gestürzt, ist abgestürzt. Also man hat auf der Adlerbastei noch einen Holzturm errichtet, 13 Meter hoch. Und er ist vor tausendfachem Publikum in die Donau gestürzt.
Nun ja, die Donau. Aber er hat es überlebt, das muss man gleich dazu sagen. Das war noch nicht sein Ende. Aber danach war vieles nicht mehr so, wie es vorher war. Wie das Leben sozusagen so spielt. Aber es geht eben weiter. Da würde ich gerne auch nachher noch mal ein bisschen drauf eingehen. Vorher gibt es erst noch mal ein bisschen Musik, nämlich von Brisa Roger, Heavy Dreaming.
Heavy dreaming makes the waking like the dreaming.
16 Uhr und noch nicht ganz 30 Minuten hier bei der Plattform. Mein Name ist Fabiano und bei mir zu Gast Tom Schuler. Und Tom, wir sind jetzt gerade an der Stelle. Böblinger ist soweit. Sein Fluggerät ist getestet worden am Michelsberg. Er ist dort wohl schon mal geflogen und nun soll er vor dem Badischen König, oder?
Den Württembergischen.
Württembergischen. Württembergischen König sein Fluggerät demonstrieren. Und du hast uns da eine passende Stelle aus einem Roman mitgebracht.
Also vielleicht noch ein bisschen zur Geschichte selber.
Ja.
Eigentlich sollte dieser Sprung am 30. Mai 1811 stattfinden. Der König war auf einer Tribüne mit seinen Brüdern in Ulm. Tausende Leute auf der Herdbrücke zu beiden Seiten der Donau. Und dann hat aber Böblinger gesagt, er könne nicht springen, weil ein Flügel gebrochen sei. Daraufhin hat man den Sprung um einen Tag verlegt, auf den 31. Mai. Der König war bereits abgereist, allerdings war sein Bruder noch da. Also wieder tausende Menschen an der Donau. Das Jahr 1811 vielleicht noch war auch insofern ein besonderes Jahr, als dass es ein Kometenjahr war. Also monatelang, nächtelang am Himmel ein Komet zu sehen. Man hat dann auch immer gesagt, das wäre ein schlechtes Vorzeichen. Und siehe da, 1812 sind dann 600.000 Soldaten in Russland geblieben. Zurück zum 31. Mai. Böblinger, also eine ganz hochdramatische Szene, steht jetzt auf diesem Turm, der für ihn gebaut wurde, auf der heute noch bestehenden Adlerpastei, 13 Meter, hat eine rote Brust um die Hüfte, eine rote Schärpe umgebunden, in sein edelstes Gewand hat er angehabt und unter den Augen von tausenden Menschen steht er jetzt da mit seinem Apparat. Er wollte wieder nicht springen eigentlich, weil er gespürt hat, irgendwas stimmt nicht. Es gibt jetzt so diese Sage, die nicht belegt werden kann, dass ihm ein Polizeidiener einen Stoß versetzt hat. Und was jetzt in den folgenden Sekunden passiert ist, bringt Max Eid, der hat 100 Jahre nach Böblinger gelebt in Ulm, meines Erachtens ganz brillant in seinem Roman auf den Punkt. Jetzt war er bereit und sah hinaus in das freie, uferlose Luftmeer. Ein leiser Schauer, ein kleines Zaudern rieselte ihm durch Leib und Seele. Es war nicht Furcht vor dem Sturz, nur das Gefühl gespannter Erwartung, was die nächste Minute aus den Hoffnungen und Sorgen und der Arbeit eines ganzen Lebens machen würde. Er nahm einen Anlauf, soweit es die Plattform gestattete, und flog weit hinaus. Was in den nächsten 5 Sekunden geschah, lässt sich schwer in Minuten erzählen. Im ersten Augenblick fühlte er die Tragkraft der Flügel, aber gleich darauf auch das Sinken. Dann kam der Sturz. 3 Sekunden, eine halbe Ewigkeit. Dann sah er sein ganzes Leben, wie er an der Hand des Vaters den Vögeln nachgeblickt hatte, wie er in Blaubeuren unter dem brennenden Kirchdach gestanden, wie er in der Leere davon geträumt hatte, im Flug allem Elend zu entrinnen. Im gleichen Augenblick schlugen die Wasser der Donau über ihm zusammen. Die gnadenlose Menge, die Zuschauer, sind dann in schallendes Gelächter ausgebrochen. Wüste Beschimpfungen, gibt ja auch so einen Spruch, der Erfolg hat viele Väter und der Misserfolg ist ein Weise. Ulmer Schiffer haben den Gescheiterten dann aus der Donau gefischt, ein Stück weit flussabwärts in der Friedrichsau ans Ufer gesetzt. Und dann war er monatelang, um dem empörten Mob, um dem Spott zu entgehen, aus Ulm verschwunden.
Weiß man im Nachhinein, wo er hingegangen ist, um sich wieder wahrscheinlich auch zu sich selbst zu finden? Es ist ja wirklich ein schwerer psychischer Schlag, oder war er einfach weg?
War weg, und wo er war, weiß kein Mensch.
Irgendwo im Wald versteckt oder sowas. Irgendwo auf der Schwäbischen Alb. Irgendwo zu den Verwandten gegangen oder sowas. Okay. Monatelang, also er hat sich wirklich nicht mehr in die Stadt zurückgetraut.
Nein, also er war gesellschaftlich erledigt. Und vor 200 Jahren war das noch viel, viel härter als heute, wenn man da was sowas gebracht hat, in Anführungszeichen. Und Ulm war eine kleine Stadt, 13.000 Einwohner, also man sagt heute noch, in Ulm kennt jeder jeden. Und damals war es definitiv so.
Ja, unter dem Aspekt muss man auch sehen, wenn da wirklich tausende Menschen standen, dann war wahrscheinlich wirklich irgendwie ein Drittel oder sowas von der ganzen Stadt irgendwie am Rande der Donau und auf den Brücken gestanden und hat ihm zugesehen. Und dementsprechend kannte eigentlich jeder mindestens eine Person, die da Zeitzeuge war sozusagen. Und ja, es war nicht mehr so gut um ihn bestellt. Er kam aber wieder zurück.
Der König, das vielleicht noch dazu, König Friedrich, selber hat es ihm gar nicht so krumm genommen. Er hat ihm dann noch Geld ausbezahlen lassen für seine Unkosten und ein kurzes Kommentar dazu abgegeben. König selber war irgendwie nicht so empört.
Ja, er war ja auch nicht mehr anwesend, er reiste ja schon früher ab.
Aber ja, man hat es ihm natürlich berichtet.
Nun ja, ich würde sagen, hören wir noch mal ein bisschen Musik und dann schauen wir mal, wie es eigentlich Böblinger dann in seinen letzten Lebensjahren sozusagen nach dem großen Schicksalsereignis ging. Was habe ich jetzt einliegen? Florian Horvath, jetzt mal ein bisschen Sound, passend zum Fliegen Spirit in the Sky. Albrecht Ludwig Böblinger, ein Name, der spätestens nach dem diesjährigen Jubiläumsjahr, dem Jubiläum, dem 200. Jubiläum seines Flugversuchs über die Donau bekannt sein dürfte. Aktuell läuft noch bis zum 18. November eine Ausstellung zum Thema Fliegen im Stadthaus. Dazu dann vielleicht gleich noch so ein bisschen mehr. Gehen wir noch mal so ein bisschen zurück in der Geschichte. Tom, er hat sich dann ein paar Monate zurückgezogen, war dann ein bisschen vom Erdboden verschluckt, kam aber wieder zurück und hat dann die letzten Jahre auch als Schneider gearbeitet.
Auch als Schneider. 1812 kann man wieder nachweisen, ist er wieder in Ulm, bekommt eine Anstellung als Regimentsschneider. Aber de facto hat er in Ulm nie wieder einen Fuß auf den Boden gekommen. Also er war schlicht und einfach ein Kasper für die Leute, eine Spottfigur. Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen. Hat sich auch da aus eigener Kraft nicht mehr aufrappeln können oder dem was entgegensetzen können. Hat Probleme bekommen mit Alkohol und Spielsucht. Also hat in den Gasthäusern Geld verspielt, obwohl er sowieso nicht so viel gehabt hat. Seine Frau, das ist dokumentiert, hat sich darüber beklagt, dass er nicht mehr arbeite und Hausrat verkaufe. 1816 ist dann sein Haus aufgrund von Schulden verkauft worden. Es war übrigens auch gar nicht so weit weg von hier an der Ecke Herrenkellergasse Hafenbad. 1825 hat ihn dann eine Witwe aus der Mietwohnung geklagt. In die nächste Wohnung ist schon wieder, also obdachlos war er da nicht. Also auf der alleruntersten Stufe ist er nicht angekommen. Und am 29. Januar 1829, mitten in einem kalten Winter, ist er dann schließlich an Abzehrung, so steht's geschrieben, gestorben und wurde in einem bis zum heutigen Tag vollkommen unbekannten Armengrab auf dem alten Friedhof beigesetzt.
Hat er eigentlich Nachfahren gehabt? Hat er irgendjemanden Kinder gehabt?
Er hat Kinder gehabt. Ob es heute noch lebende direkte Nachfahren gibt, ist nicht bekannt.
Also da verliert sich irgendwo dann mal in 200 Jahren, beziehungsweise ja eigentlich weniger, denn sein Tod ist natürlich ein paar Jahre später, verliert sich so ein bisschen seine Spur. Allerdings, er hat ja auf ganz andere Weise seine Spuren in der Geschichte hinterlassen. Ich glaube, jedem jungen Ingenieur, der sich heute mit wahrscheinlich Luft- und Raumfahrttechnik beschäftigt, der wird der Name Albrecht Ludwig Böblinger irgendwo mal unterkommen. Aber wie war es denn so in den direkten Jahren darauf? Hat man da irgendwie realisiert, was er denn da eigentlich mit seinem Gleitschirm geschaffen hat? Weiß man da aus der Geschichtsschreibung irgendwas? War man sich dem schon bewusst oder war es immer noch diese Spottfigur?
Also im ganzen 19. Jahrhundert war er diese Spottfigur in Ulm und in der Rezension der Öffentlichkeit gab zahlreiche Spottgedichte, Spottdrucke, also so Lithografien und gibt ja diesen ganz berühmten Spruch, den lernt man um Ulm herum schon als kleines Kind. Der Schneider von Ulm hat's fliegen probiert, da hat ihn der Deibel in Donau neigeführt. In den 1860er Jahren wurde sogar eine nicht sehr erfolgreiche Spottoper auf den Schneider von Ulm komponiert. Und dieses Bild in der Öffentlichkeit hat sich eigentlich erst am Ende des 19. Jahrhunderts aufgrund von zwei Begebenheiten gewandelt.
Die da wären.
Also zum einen hat ein anderer Ingenieur eine Flugmaschine erfunden, Otto Lilienthal, 1891, dem ist es gelungen, mit einer selbstgebauten Flugmaschine, die der Böblingers doch sehr ähnlich war, Gleitflüge erfolgreich durchzuführen. Und da hat man gesehen, Mensch, das funktioniert ja doch. Zum anderen ist 1906 der vorhin zitierte zweibändige Roman von Max Aid erschienen mit dem Titel Der Schneider von Ulm, hat den tiefsinnigen Untertitel gehabt, Geschichte eines 200 Jahre zu früh Geborenen. Und in dieser Roman zeigt erstmals ein ganz anderes Bild dieser im Leben gescheiterten Persönlichkeit Böblingers. Und also einerseits dieser Roman, andererseits der Erfolg von Otto Lilienthal. Und dann kommt noch hinzu, dass die Welt an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert mit anderem wissenschaftlich-technischem Know-how ausgestattet war. Also jetzt waren die Luftströmungsgesetze waren erforscht und die waren letztendlich ja dafür verantwortlich, dass Böblinger mit seinem Flugapparat in die Donau gestürzt ist, beziehungsweise an dieser Stelle der Flug nicht funktionieren konnte.
Ja, und Lilienthal heute als der große Flugpionier gilt. Ich glaube, zumindest bisher wurde er in der Geschichtsschreibung deutlich größer geschrieben als Böblinger. Er war ja dann auch wirklich auch der Erfolgreichere im Endeffekt. Und seitdem, seit der Wende zum 19. Jahrhundert, 20. Jahrhundert, ist ja auch die Menschheit am Fliegen. Ja, schon beim Ersten Weltkrieg wurden die ersten Luftkriege ausgefochten und seitdem ist das Fliegen eigentlich nicht mehr wegzudenken.
Ja, da fällt mir jetzt gerade ein, als ganz am Beginn der Sendung, du erinnerst dich sicher, da ist so ein Hubschrauber über das Radio, über unsere Radiostation hier gedonnert. Dann hast du gesagt, ja, Hubschrauber muss der gerade jetzt hier wegfliegen. Und dann, also ob die Luftfahrtsgeschichte einen solchen Verlauf genommen hätte, ohne diesen Mut auch Böblingers, sei dahingestellt, alles was ist, fängt erstmal im Kopf an. Und wenn man dann sieht, aha, es funktioniert irgendwie doch, dann kommen irgendwann andere, die das ausbauen und da weiter tüfteln, bis eben man zum Mond fliegt.
Was ja inzwischen auch schon passierte, bloß jetzt seit ein paar Jahren nicht mehr. Du wolltest noch ein passendes Zitat von einem, ich würde sagen, auch schon beinahe visionären Autor aus Augsburg mit anbringen.
Bertolt Brecht hat 1934 ein Gedicht über den tragischen Schneidermeister aus Ulm verfasst. Und dieser Spruch ist dann sogar an seiner ehemaligen Werkstatt am Münsterplatz angebracht worden. Icarus flog durch der Wolkenzug den Vögeln gleich. Gruß dir, Schneider, voll Mut, dich auch der Strudel verschlang.
Die Zeit läuft so langsam aus. Wir haben noch knappe 4-5 Minuten für die Plattform. Und für unseren Gast hier, Tom Schuler, Historiker aus Ulm, hat sich mit besonders mit Napoleon beschäftigt, aber natürlich auch in dem Zeitraum, in dem Napoleon aktiv war. Dazu gehört auch Albrecht Ludwig Böblinger. Und in dieser Zeit ist einiges passiert in der Geschichte. Albrecht Ludwig Börblinger hat einige Sachen angestoßen, Ideen entwickelt, die sich bis heute durchziehen. Nicht nur das Fluggerät, sondern auch die Prothesen hat er auch so ein bisschen, ich glaube, mitentwickelt. Die Idee war er ja nicht alleine als der einzige Erfinder, aber ich vermute mal, dass da während zu der Zeit auch schon andere Leute ein bisschen aktiv waren. Und heute ist er wieder mehr oder weniger vollständig rehabilitiert. Die Stadt Ulm feiert es dieses Jahr groß. Hast du dir auch gleich die Ausstellung im Stadthaus angeschaut, als die dann, ich glaube, im März oder April angefangen hat?
Also ich habe für die Ausstellung einen Artikel gemacht für die Frankfurter Allgemeine Zeitung und habe sie mir in der Vorbereitung dafür ziemlich intensiv angeschaut.
Ein Artikel für die Frankfurter Zeitung. Du bist also auch als Journalist unterwegs.
Ich arbeite als freier Journalist zu historischen Themen.
Und ein Artikel für die FAZ, eines der meistgelesenen Tageszeitungen in Deutschland. Worum ging es dann genau in dem Artikel?
Also die Überschrift, die ändern sie immer, abweichend von dem, was ich denen schicke. Sie haben dann die Überschrift gemacht, ein schwäbischer Tüftler.
Und was war es eigentlich?
Der Tüftler aus Ulm, so war's.
Okay, was wolltest du als ursprüngliche Überschrift haben?
Ich hatte dann irgendwie was so vor 200 Jahren, Ulmer Schneider stürzt in die Donau. Ich weiß es nicht mehr genau.
Okay, muss was schön Griffiges her, dass man es gleich verwenden kann. Wie hast du den Artikel im Vorfeld recherchiert?
Also ich habe natürlich mich in Tiefe in die Historie eingearbeitet, im Stadtarchiv. Und dann habe ich, weil ich irgendwie dachte, wäre sehr angesagt und angebracht, auch eine repräsentative Stimme der Gegenwart wollte, habe ich noch ein Interview mit dem Ulmer OB gemacht dazu.
Der ja da sicherlich auch eine treibende Kraft dahinterher war, dass das so einem großen Jubiläum dieses Jahr wurde. Nun gut, die Friedrichsau kam da auch mit dazu, aber gab es einige Veranstaltungen und wusste irgendwas, der Ivo Gönner?
Er wusste einiges, erstaunlich viel sogar, und also es war ein sehr angenehmes, und für den Artikel habe ich da auch ziemlich viel verwendet von dem Interview.
War es so seine Sache, dass er gesagt hat, da muss man noch mehr pushen, und das ist jetzt so dieses Jubiläumsjahr und dann ist die Sache gut?
Also er hat es vor allem, was die Rezension Börblingers angeht, sehr gut auf den Punkt gebracht. Also im 19. Jahrhundert war die Rezension Börblingers ja schlecht. Und dann durch diese beiden Ereignisse hat sich dann im 20. Jahrhundert hat es eine Wandlung erfahren. Und er sagte dann wörtlich, das hat einen ganz langen Atem gebraucht, bis sich Ulm wirklich mit diesem gescheiterten Sohn ausgesöhnt hat. Eigentlich erst so ab 1986, also schon davor, ist eine Schule, eine Straße und ein Brunnen in Ulm sind nach Börblinger benannt worden. Aber so wirklich hat ernst gemacht mit der Rehabilitation hat die Stadt Ulm erst 1986. Da hat man einen offiziellen Wettbewerb am Originalschauplatz auf der Adlerbastei ausgeschrieben, mit einem Flugapparat Börblinger nachempfunden, die Donau im Gleitflug an dieser Stelle zu überfliegen. Sage und schreibe 50.000 D-Mark waren es damals noch. Und tatsächlich ist es einem der Bewerber, einem gewissen Holger Rochelt, gelungen, wenn auch hat sich leicht verletzt beim Landen, am südlichen Ufer der Donau zu landen. Aber ich glaube, 50.000 Mark waren ein gutes Schmerzensgeld.
Ja, allerdings. Hätte ich, glaube ich, dann auch mitgenommen für, ich glaube, irgendwas am Knie hat er sich dann verdreht. Tom, wir müssen jetzt leider ziemlich schnell auch wieder zum Ende der Sendung kommen. Aber wir möchten ein, zwei Dinge nicht unerwähnt lassen. Zum letzten Mal warst du bei mir. Da haben wir über Napoleon gesprochen und da warst du dann auch am Wochenende auf einer Führung unterwegs. Wie schaut es denn diesmal aus? Bist du auch wieder in der Stadt mit Führungen unterwegs?
Es gibt tatsächlich noch eine Napoleon-Führung am Sonntag. Um 15 Uhr geht's los vor dem Stadthaus. Ich habe diesmal auch einen napoleonischen Gardesoldaten dabei mit Bärenfellmütze, einem Degen, also der Originalausrüstung von vor 200 Jahren.
falls euch dann Leute im Weg stehen, auf eurem Weg durch die Stadt, dass ihr ein bisschen dafür sorgt, dass ihr da Platz habt für eure Gruppe.
Ich denke, am Sonntag ist nicht so viel los in Ulm, aber man weiß es nie.
Tom, vielen, vielen Dank, dass du zum zweiten Mal hier bei uns im FreeFM-Studio warst. Ich lade dich gerne auch mal wieder ein für eine nächste Sendung über ein anderes Thema, vielleicht auch mal wieder Napoleon. Und ja, wie gesagt, vielen Dank, dass du da warst.